Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Herzlich willkommen. Wir sind in der zweiten Episode der dritten Staffel des Breddeviertel-Podcasts, der in dieser dritten Staffel unterwegs ist. Und heute bin ich mit Ralf etwa knappen Kilometer vom Breddeviertel gelaufen. Und wir stehen jetzt auf der Bommernbrücke, was man anhand des Krachs auch hören kann. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
Ja, über Verkehr machen wir dann ein andermal was. Das ist dringend notwendig, wie man das hier merkt. Aber die Bommernbrücke ist sozusagen der Anfang von einer Geschichte, die bis zur Johanneskirche führt, also so 800 Meter und 800 Jahre umfasst, richtig?
Das ist richtig. Es sind tatsächlich, glaube ich, 804 Meter, jedenfalls laut Tacho meines Fahrrads. Und 800 Jahre Geschichte muss man auch nicht auf den Tag genau feststellen. Abgesehen davon weiß man ja gar nicht genau, wie alt unsere Stadt wirklich ist. Die 800 Jahre kommen daher, weil die erste schriftliche Erwähnung Wittens in einer Urkunde angeblich 1214 war. Das sind jetzt also 809 Jahre.
809 Jahre. Ich habe mal eine Führung vom Stadtmarketing mitgemacht über Hexen.
Über Hexen, ja.
Über Hexen. Und da wurde mir erzählt, dass zu dem Zeitpunkt, als hier die Hexenverfolgungen waren, ungefähr 350 Menschen in Witten gelebt haben. Da gab es hier noch keine Brücke. Da sind 150 hier in die Ruhr geschmissen worden. Wenn sie untergegangen sind, sind sie gestorben. Wenn sie aufgetaucht worden waren, sind sie Hexen gewesen. Das verbinde ich jetzt mit der Ruhr.
Okay, dann kann man sagen, welche Funktion hatte die Ruhr für die Leute, die in Witten lebten?
War das Ende der Welt.
Möglicherweise war die Ruhr der Grund, warum sich hier Menschen überhaupt angesiedelt haben. Die Ruhr bricht hier durchs Ardeigebirge. Sie läuft hier genau auf der Grenze zwischen der norddeutschen Tiefebene und dem rheinischen Schiefergebirge. Kann man auch hervorragend sehen, wenn man mit dem Zug nach Essen fährt. Bei Wattenscheid hat man einen wunderbaren Blick in beide Richtungen. Hier sieht man es nicht so, weil es durch die Bebauung und durch die Hügel in Bommern verhindert wird, das alles zu sehen. Die Ruhr hatte, außer dass sie scheinbar ein Ort war, wo man die Hexenprobe machte. Der war übrigens von hier aus gesehen, wenn wir Richtung Wetter gucken, ein paar hundert Meter weiter. Man sieht da hinten den Viadukt, den Eisenbahnviadukt über die Ruhr. Da in der Gegend war der Hexenkolk, wo die der Hexerei verdächtigten Personen der Wasserprobe unterzogen wurden. Und andere Funktionen, die Ruhr hatte, kann man auch gleich sagen, war zum Beispiel Nahrungsquelle. Die Ruhr war ein fischreiches Gewässer. Hier wurde gefischt. Es war ein Transportweg, zumindest seit 1780, als die Ruhr schiffbar gemacht wurde. Es war in neuerer Zeit auch ein Freizeitort, zum Beispiel auf der anderen Seite der Ruhr, wenn du dich mal umdrehst und Richtung Häfen schaust, da war das erste Wittener Schwimmbad, das städtische Schwimmbad, ein Ruhrbad, die Ruhrbadeanstalt. Seit ungefähr 1877 oder so um den Dreh, weiß ich nicht mehr genau. Das heißt, die Leute sind hierher zum Baden gegangen.
Es gibt ja Witten und Bommern. Die gehören jetzt beide zu Witten. Aber so wie ich das verstehe, es gibt in Bommern von Bommeranern ein Sprichwort. Das heißt, das kommt mir nicht über die Ruhr. Also wenn die irgendwas nicht wollen, dann ist die Ruhr die Grenze. Wann ist denn hier eigentlich mal die allererste Brücke gebaut worden?
Das Stichwort ist natürlich Grenze. Die Ruhr war verschiedentlich auch formal eine Grenze. Sie war schon vor 1800 die Grenze irgendwelcher Landesherrschaften. Sie war 1923 die Grenze zwischen dem von Franzosen besetzten Witten und dem nicht besetzten Bommern. Eine Grenze ist auch ein Hindernis, man muss da irgendwie drüber kommen. Die Ruhr liegt fieserweise genau auf dem Weg von Dortmund aus Richtung Münster über Dortmund Richtung Bergisches Land und weiter nach Köln. Das war eine wichtige Handelsroute und man musste über die Ruhr. Und das konnte man hier, weil hier wurde 1337 die erste Brücke errichtet.
1337,
also vor fast 700 Jahren. Die hat bis 1502 oder 1504 gestanden. Von hier aus gesehen war sie ein bisschen weiter flussaufwärts, vielleicht 100 Meter oder so, 150 Meter. Und ging so schräg über die Ruhr und kam dann dort hinten, wo die Uferstraße und die Ruhrmannstraße sich treffen, dort kam die Brücke an, auf Bumeraner Seite wieder an Land. Dann Eisgang, also offensichtlich gab es früher noch richtig Eis auf der Ruhr. Eisgang hat diese Brücke zerstört und dann war Schicht. Die nächste Brücke wurde erst 1886, glaube ich, gebaut, die zweite Ruhrbrücke.
Da lagen 400 Jahre dazwischen.
Ungefähr 380 Jahre müssen das gewesen sein.
Und wie sind die darüber gekommen? Gab es eine Fähre?
Es gab eine Fähre. Zunächst war die Fähre weiter Richtung Häfen, dort, wo es im Sundern heißt. Das ist, wo der Kreisverkehr am Ruhrdeich ist. Wo die Herbederstraße rechts an den Kreisverkehr stößt, rechts geht es nach Herbede, links geht es hier Richtung Wetter. Das war im Sundern und da war eine Fähre. Und das war ein Ort, der verkehrsungünstig lag. Und deswegen wurde die Fähre hierher verlegt, wo wir uns jetzt befinden.
Gibt es ein Fährhaus?
Ja, das Fährhaus ist das Haus dort unten, wo jetzt die Navi drin ist, die Ruhrstraße 117. Das Recht, eine Fähre zu betreiben, gehörte der Grundherrschaft, also den Herren von Haus Witten. Die haben dieses Recht an einen Fährmann verpachtet. Und dieser Fährmann musste sich verpflichten, gegenüber den adligen Herren, dass sie ihren Posten ehrlich versahen, dass sie niemanden betrogen und dass sie auch immer die Leute übersetzten, die rüber wollten. Also da gab es keine Feiertage oder so. Wenn die Leute rüber wollten, musste der Fährmann raus.
Auch und
wenn
keine Mittagspause und Nachtruhe?
Keine Mittagspause, Nachtsruhe weiß ich nicht. Es war ja stockfinster, das war wohl zu gefährlich. Wenn die Fährleute sich nicht an ihren Eid hielten, dann sollten sie vergehen wie das Laub an den Bäumen, wie der Schatten an der Wand. Das Gras sollte unter ihren Füßen verdorren und auf ewig sollte der Fährmann aus dem Angesicht Gottes und seiner Engel verbannt werden.
Der wurde also in die Ruhr geschmissen, oder
also
was?
Also ein böser, böser Fluch, eine schwere Strafe. Ja. Für die Fährleute. Daraus kann man schließen, wie eminent wichtig dieser Fährdienst für die Gesellschaft damals war.
Hatte das auch was mit den Zollgebühren zu tun, die hier eingenommen wurden, wenn die Schifffahrt an Witten vorbeigefahren ist?
Zoll wurde genommen, wenn eine Zollgrenze überschritten wurde. Das Überschreiten der Ruhr war natürlich nur das Überschreiten einer Zollgrenze in den Zeiten, wo die Ruhr diese Funktion hatte. Aber als die Fähre hier angelegt wurde, da um 1780 oder so, wurde nur eine Gebühr, ein Fährgeld fällig, kein Zoll. Letztlich musste Geld gezahlt werden. Der Höhepunkt der Fähraktivitäten war immer die Zwiebelkirmes. Da sind die Leute von weit her gekommen, weit her nach damaligen Verhältnissen, also bis aus Hattingen kamen die nach Witten. Und die mussten alle über die Ruhr an dieser Stelle und mussten Geld zahlen. Und dabei ist es auch einmal zu einem schweren Unglück gekommen. Das war am 7. September 1838. Die Fähre ist umgekippt, weil sie überladen war. Die Leute waren besoffen, haben wohl auch geschaukelt in der Fähre. Und dann sind 42 Personen gestorben, die hier ins Wasser fielen.
Und die Ruhr, schwimmen konnten.
Die Ruhr ist gar nicht so furchtbar tief. Ich weiß nicht, wie viel Wasser die an dem Tag hatte. Aber die Leute konnten alle nicht schwimmen. Das heißt, sie sind untergegangen und waren tot. Es hat aufsehenerregende Rettungsversuche gegeben. Aber es hat letztlich alles nichts genutzt. Die Fähre trug übrigens den Namen Ponte und Ponte Brücke. Heißt ja Brücke.
Die Brücke ist umgekippt.
Ja, inzwischen hatte die Industrialisierung in Witten begonnen. Das heißt, hier lebten mehr Menschen, auch auf der anderen Seite. In Bommern lebten mehr Menschen. Der Handel gedieh, es wurden immer mehr Waren von A nach B transportiert, immer mehr Menschen waren unterwegs und die Fähre wurde ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht. Und deswegen wurde dann 1882 eine neue Ruhrbrücke, die zweite Brücke war das dann, dem Verkehr übergeben. Die hat nur gute 50 Jahre gehalten, weil Pferdefuhrwerke wurden, wie wir heute wissen, durch Autos abgelöst, durch LKWs. Die waren größer und schwerer und die alte Brücke war dem nicht mehr gerecht.
Also so ähnlich, wie es den Brücken auf der Sauerlandlinie erging. Zu viel Verkehr, zu viel Gerumpel und dann ist sie kaputt gegangen.
Genau, ist ein ständiges Thema, wie hält man die Infrastruktur für die steigenden Anforderungen in Schuss. Ne? Das gab es auch schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und am 11. Juni 1936 wurde hier die dritte Ruhrbrücke eingeweiht. Darüber habe ich einen O-Ton gefunden.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wieder ist ein Band gespannt, des Augenblicks harrend, als zerschnitten wird. Dieses Band ist gezogen über die 9 Meter breite Fahrstraße einer Brücke über die Ruhr in Witten, der Stadt des Stahls. Und diese Brücke soll heute am 11. Juni des Jahres 1936 feierlich dem Verkehr übergeben werden. Sie ist verkehrspolitisch von besonderer Bedeutung dadurch, dass sie an der Fernverkehrsstraße Dortmund-Hagen-Köln gelegen ist. Hagen-Wuppertal-Köln. Und nun bitte ich Sie, Herr Stadtbaudirektor Schnock, uns einiges über die technischen Einzelheiten zu sagen.
Eben diese Tatsache, dass das charakteristischste und wichtigste Einfallstor Wittens in einem der schönsten Teile des Ruhrtals liegt und die Lage Wittens am Ardergebirge und Ruhrfluss überhaupt.
Es spricht der Bürgermeister Dr. Zintka. Wir werden das später unsere Besprechung fortsetzen.
Der Wehrmacht und der Wirtschaft. Seit meinem Amtsantritt in Witten ist es mir vergönnt, am heutigen Tage ein zweites Brückenbauwerk über unsere schöne Ruhr vollendet zu sehen und einzuweihen. Am 4.7.1934 wurde die große Talbrücke Witten-Herbede, die Strom und Eisenbahn überbrückt, dem Verkehr übergeben. Damit wurde einem Verkehrsbedürfnis entsprochen, das durch die Anlage der Verbandsstraßen entstanden und dem die alte Brücke, die heute noch vorhanden ist, wegen ihres baufälligen Zustandes nicht mehr gewachsen war. Heute, also nach knapp 2 Jahren, stehen wir wieder vor der Vollendung und Einweihung einer Brücke über die Ruhr. Wenn Sie das Brückenbauwerk in seiner Vollendung jetzt vor sich sehen, werden Sie von sich aus einem der Gründe ohne weiteres zustimmen, die für den Betonbau sprachen. Nach unserer Auffassung passt sich dieser Bau dem Landschaftsbild aus ästhetischen Gründen in hervorragender Weise an. Ausschlaggebend aber ist bei der Wahl des Betonbaus wiederum der Gesichtspunkt der Finanzierung gewesen. Ich erwähnte schon, dass der Brückenbau für einen erheblichen Rest aus Mitteln des Notstandsprogramms möglich gewesen ist. Hierbei aber war maßgebend, dass an Ort und Stelle möglichst viele Tagewerke anfielen, denn der Sinn des Notstandsprogramms ist, eine möglichst große Zahl von erwerbslosen Volksgenossen aufgrund dieser Arbeiten zu beschäftigen und damit in Lohn und Brot zu bringen. Manche für die Bevölkerung unerwünschte Maßnahme, die bereits in bedrohliche Nähe gerückt war, ist im Lauf der Verhandlungen glücklich überwunden worden. Als es so schien, als ob die Brücke an der fehlenden Restfinanzierung scheitern müsse, wurde sogar erwogen, die fehlenden Mittel durch die Erhebung eines Brückengeldes aufzubringen. Es hat wohl keinen gegeben, der diesen Weg begrüßt hätte. Wenn man tatsächlich in dem Zeitalter des Verkehrs, in dem man gerade dem Kraftverkehr jede nur mögliche Erleichterung verschafft, wenn man in einem Zeitalter des Abbaus unnützer, die Volksgenossen belastenden Steuern oder Brückengelder erhoben hätte, so hätte das beinahe wie ein Hohn auf diese Grundgedanken aussehen müssen. Wenn die Brücke nunmehr dem Verkehr übergeben wird, so möchte ich als verantwortlicher Leiter der Stadt Witten meinem heißen Wunsch Ausdruck geben, dass diese Brücke einem glücklichen Zeitalter deutscher Geschichte entgegengehe, dass sie ein Glied sein möge in einer hoffentlich langen Kette aufsteigender Entwicklungsetappen unserer Stadt, wie sie bei ihrem Entstehen schon Zeugnis gegeben hat von dem Geiste unserer Zeit und von dem Aufbauwerk des Führers an der Seele und äußeren Gestaltung des Menschen. Meinem heißen Wunsch ferner, dass sie Symbol sein mögen für eine gemeinschaftliche Arbeit der gesamten Bürgerschaft mit ihrer Verwaltung, verkörpert in ihren verantwortlichen Leitern, Ratsherren und Beamtenschaft. In der Erkenntnis, dass uns alle ein gemeinschaftlicher Wille und Gedanke beseelt, dass wir alle, wo wir auch stehen, Mitarbeiter und Beauftragte des Führers sind. Sein Leben und Streben sei uns Vorbild, wie wir uns bewusst sein müssen, dass wir letzten Endes alles, was wir schaffen, seiner Aufbauarbeit verdanken. Wir grüßen den Führer.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wer schreit denn da so freudig über das Durchschneiden des Bandes?
1936?
Ja,
das war der Oberbürgermeister Dr. Zintgraf, Dr. Erich Zintgraf, an dessen Wohnhaus wir im Laufe unserer 800 Meter noch vorbeigehen werden. Ansonsten hört man ja nur die Musik, die tragende Musik. In welchem Ausmaß die Bevölkerung da beteiligt war, weiß ich nicht.
Diese Brücke von 36 war aber nicht die, die jetzt hier ist.
Nein, das war oder? Die dritte Brücke. Wir stehen auf der vierten Brücke. Die dritte Brücke hätte beinahe den Krieg nicht überlebt. Das ist eine sehr verwirrende Geschichte. Die Wehrmacht hat sich vor der heranrückenden 75. US-Division zurückgezogen Richtung Bommern über diese Brücke unter anderem. Wie das so üblich ist in Kriegsfällen, die eine Partei versucht der anderen den Weg abzuschneiden, gerne indem sie die Brücke sprengt. Und das sollte hier auch geschehen. Und ich habe inzwischen 6 verschiedene Versionen darüber gefunden, warum die Brücke nicht gesprengt worden ist. Wahrscheinlich ist keine wirklich wahr, das ist eine Urban Legend oder sowas. Ich denke, das ist einfach keine Zeit gewesen, die Brücke noch zu sprengen.
Die mussten so schnell, dass sie keine Zeit mehr hatten.
Auf jeden Fall haben sich im Entnazifizierungsverfahren 6 verschiedene Wittener Persönlichkeiten damit gebrüstet und auch den Anspruch auf Entnazifizierung damit begründet, dass sie es gewesen seien, die Sprengung dieser unglaublich wichtigen Brücke verhindert hätten. Der Oberbürgermeister, der industrielle Korfmann und weitere. Ja, aber wie dem auch sei, Mitte der 90er Jahre hatte die Verkehrsentwicklung wieder zugeschlagen. Die Brücke von 36 wurde altersschwach, weil die LKWs immer schwerer wurden, weil immer mehr Verkehr war. Und diese Brücke ist 1995, glaube ich, gebaut worden, auf der wir stehen, 95 oder 96. Und das meiner Meinung nach spektakulärste an diesem Brückenbau war, dass plötzlich ein 60-Tonnen-Bagger, der an den Bauarbeiten beteiligt war, verschwand in der Ruhr. Der ist irgendwie, der war weg, der ist irgendwie ins Wasser geplumpst und weg war er. Die Zeitungen damals waren voll davon. Ich kann mich erinnern, ich hatte Freunde, die gerade im Urlaub waren und ich musste denen immer Live-Berichterstattung aus Witten machen, wie es um den Bagger steht. Ich war hier auf der Brücke, die Leute haben Vorschläge gemacht, was man mit diesem verschwundenen Bagger anfangen sollte. Zum Beispiel sagte mir einer, man sollte die Ruhr bei Wetter stauen, damit man hier in Ruhe gucken kann, wo der olle Bagger abgeblieben ist. Oder die Bundesmarine sollte doch eingesetzt werden mit ihren Spezialschiffen, um diesen Bagger zu suchen und aus der Ruhr zu bergen.
Saß der Baggerführer drin?
Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, ist niemand zu Tode gekommen. Es war jedenfalls 14 Tage lang Gesprächsthema in Witten und kein Vorschlag war zu grotesk und zu abwegig, um darüber zu beraten, wie kriegt man diesen verdammten Bagger wieder an Land.
Also in unserer freizeitbegeisterten Welt könnte man hier also eine Adventure-Tauchaktion machen, um den Bagger zu finden.
Der ist rausgeholt worden, der liegt da nicht mehr. Heute findest du da vielleicht noch E-Roller oder Munition aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwelche Handys, die Leute da reingeschmissen haben, die nicht wollten, dass man ihrem Krösken auf die Spur kommt oder was weiß ich.
Diese Brücke hier. Wir haben hier einen Verkehr sondergleichen. Der Bus donnert hier drüber und die vibriert und schwingt ganz doll die ganze Zeit. Hält die denn oder brauchen wir hier auch eine neue Brücke?
Ich möchte gerne glauben, dass wir den Höhepunkt des Verkehrschaos erreicht haben. Und schwingen muss die Brücke, sonst geht die kaputt. Ne? Sonst kann die Energie, die die Autos hier auf der Brücke lassen, nicht abgeleitet werden und dann splittert die irgendwann. Ich bin guter Dinge, dass ich es nicht mehr erlebe, dass hier eine neue Brücke gebaut wird.
Okay, wo gehen wir jetzt?
Jetzt gehen wir nur 50 Meter weiter Richtung Innenstadt zu dem ehemaligen Fährhaus.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Ich habe dir eine Postkarte mitgebracht, Kerstin, damit du mal siehst, wie das hier früher aussah.
Ein Traum, wie schön. Witten an der Ruhr.
Ja, und das Entscheidende ist, da ist nicht nur die Ruhrbrücke von 1886 zu sehen, sondern auch die Badeanstalt, die städtische Badeanstalt an der Ruhrbrücke.
Und ein Lastkahn.
Und ein Lastkahn, das ist vermutlich eine von...
Und alles ist so grün und überhaupt kein Verkehr auf der Brücke. Nö. Wie schön.
Und der Lastkahn ist vermutlich eine Arke, wie man diese Ruhrschiffe nannte. Eine von denen ist steht im LWL-Museum Zeche Nachtigall, die ist nachgebaut worden. Auf diesen Dingern wurde die Kohle transportiert.
Und darunter steht Partie an der Ruhrbrücke. Wie schön.
Und hier kannst du noch etwas sehen.
Ich kann jetzt auf Anhieb nicht lesen, was da in Sütterlin steht, aber die Badeanstalt an der Ruhrbrücke ist da drauf und dahinter ist aber ein riesiger Schornstein.
Ja, und das ist das erste Wittener Wasserwerk.
Was hier gegenüber ist.
Was in seiner heutigen Form immer noch an dieser Stelle ist, wo zwischendurch offensichtlich mal das UFO von Charles Wilb gelandet war, wie ich gerade höre.
Ja, wir wissen nicht, wo es hingeflogen ist, aber es ist nicht mehr da.
Wahrscheinlich ist das im Afrikola-Himmel, nehme ich mal an. Ja, so sah das hier früher aus, von der Bomeraner Seite aus gesehen. Ja, die Kühe baden im Wasser, gegenüber baden die Menschen im Wasser und dahinter ist das Wasserwerk. Eine sehr schöne Postkarte.
Und dieses Wasserwerk versorgt uns immer noch mit Wasser aus der Ruhr.
Genau.
Jetzt immer noch.
Das ist Wasserfiltrat aus Ruhrwasser. Ne? Wir haben das ja, wenn du an der Ruhr entlang fährst, hier
die
bei uns
Wiesen.
In dem Bereich sind ja die ganzen Wassergewinnungsbecken und so weiter.
Ja.
Ein großer Teil des Ruhrgebiets wird ja wohl von hier aus, oder ein gewisser Teil, ich will es nicht übertreiben, wird ja wohl von hier aus mit Wasser versorgt.
So, und direkt gegenüber? Also auf der anderen Seite von dem Wasserwerk, auf der anderen Seite von der Brücke stehen wir vor diesem wunderschönen denkmalgeschützten Sandsteinhaus, das auch noch eine Fachwerkgiebelfassade hat. Ach, ist das schön. Das ist das Fährhaus gewesen, sagst du, ne?
Das ist das alte Fährhaus, das ist aber nicht das erste, sondern das zweite.
Ja, sieht auch nicht nach 1500 irgendwas aus.
Dieses Haus ist wohl vermutlich 1868 errichtet worden. Aber der Peter Voss, der erste Fährmann, der die Schifffahrt bei Witten gepachtet hatte von den Herren von Witten, der hat hier, glaube ich, 1780 angefangen. Und er ließ damals ein Gasthaus errichten, weil die Leute mussten ja manchmal warten, bis sie übergesetzt werden konnten.
Ein geschäftstüchtiger Mensch.
Genau, und der hat, das hieß dann Voss an der Schifffahrt, diese Gaststätte. Die Schifffahrt war die Ruhrschifffahrt, also die Fähre über die Ruhr zwischen Witten und Bommern. Dieser Voss buk sein Brot selber, das war damals üblich. Genauer gesagt, er persönlich natürlich nicht, der hatte
seine Frau und seine Tochter.
Ja, weiß ich nicht, wer genau da, aber er ganz bestimmt nicht. Irgendwelche Dienstboten vermutlich. Und hier hat, in diesem Haus hat am 1. Oktober 1794 ein damals aufsehenerregender Versuch stattgefunden, nämlich Brotbacken mit Kohle, mit Steinkohle.
Ah, das erste Stockbrot sozusagen.
Ja, das war Schwarzbrot, ein Würfel, wenn man das Gewicht umrechnet, war das ein Würfel mit der Kantenlänge von 57 Zentimetern, Schwarzbrot, also ein ordentliches Gewicht. Der Hintergrund war, dass 1794 Holz immer knapper und immer teurer wurde. Einmal durch den Bergbau. Und zum anderen, weil das Holz wurde für den Ausbau der Bergwerke benutzt und zum anderen nutzte die Bevölkerung das Holz als Brennmaterial zum Heizen, fürs Kochen und so weiter. Was anderes gab es ja nicht zu der Zeit. Aber Steinkohle war im Überfluss vorhanden und billig. Aber die Leute glaubten, wenn wir mit Steinkohle kochen Braten backen oder Bier brauen, dann schmeckt das Ganze hinterher nach Kohle. Das machen wir nicht. Die Bierbrauer und die Schnapsbrenner aus Witten, wir hatten 2 Bierbrauereien und 7 Brennereien in Witten, die waren schon vom König dazu verdonnert worden, gefälligst mit Steinkohle zu brauen und zu brennen. Und die haben sich jahrelang geweigert, weil das Publikum befürchtete, kein Kohlegeschmack im leckeren Bier.
Und was ist bei diesem Versuch mit dem Brot rausgekommen? Hat das denn nach Kohle geschmeckt oder nicht?
Da wurde dann unter amtlicher Begleitung an diesem Tag der Ofen angeheizt mit Steinkohle. Das hat mehrere Stunden gedauert. Dann kam das Brot da rein und nachts war es dann fertig. Und die Tester der Regierung waren der Meinung, es schmeckt so, wie Brot schmecken muss. Man merkt nichts von der Kohle.
Und dass die Bevölkerung, die es gekauft hat, hat die das auch gemeint? Tester von der Regierung waren doch ein kleines bisschen voreingenommen, oder?
Das Protokoll dieses Versuches wurde verbreitet. Die Ämter sollten das kennenlernen. Es sollte sich auch durchsetzen. Aber wie das so ist, die Bevölkerung wollte einfach nicht. Die Leute glaubten das nicht und lehnten das ab. Und da sagte einer der Verantwortlichen, aber es ist hier gegangen, wie es mit vielen der gleichen nützlichen Sachen geht. Man sieht es, man lobt es, verwundert sich darüber. Aber des allen ungeachtet bleibt man beim alten Singsang und Schlendrian. Einzige rühmliche Ausnahme in Witten war der Wirt Dönhoff, dessen Familie den Dönhoffbrunnen auf dem Hohenstein gestiftet hat. Der hatte eine Brauerei und der hat tatsächlich dann sein Brot und sein Bier mit Steinkohlen hergestellt und hat das damit begründet, dass er sagte, wenn ich Leute anheuere, die das Holz fällen, das kostet genauso viel, wie wenn ich die Kohle kaufe. Wenn ich das nicht mache, dann bleibt der Wald meinen Nachfahren erhalten.
Ach, der erste Öko in Witten. Und hatte er wirtschaftliche Verluste oder ist das Bier trotzdem gekauft
worden? Bier ist gekauft worden. Die Brauerei Dönhoff hat lange bestanden.
Man braucht eben nur mal Leute, die was wagen, die Avantgarde sozusagen.
Ja, und das Haus ist als Pacht bei der Familie Voss geblieben, solange wie es diese Fähre gab. Und die gab es, bis diese Ruhrbrücke in den 1880er Jahren errichtet wurde, die zweite Brücke. Man kann heute übrigens noch sehen, das Haus steht nicht ganz parallel zur Brücke. Mhm. Wenn du dir das mal anschaust, siehst du, dass es so schräg rüberführt. Die alte Brücke führte genau parallel zur Hausfassade rüber nach Bommern und landete dementsprechend links, weiter links als heute. Ungefähr, ich schätze mal so an die 100 Meter weiter links auf der Bommeraner Seite.
Das erklärt vielleicht auch die Kurve, die
es jetzt da gibt. Das war ein Riesenaufwand, als diese dritte Brücke 1936, die schon den Kurs der heutigen Brücke hatte, gebaut wurde. Man musste nämlich auf der anderen Seite der Brücke, also auf der Bommeraner Brücke, da diese Kurve anschütten zum Bodenbohren hin.
Und wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir einfach mal ein Stückchen Richtung Café del Sol.
Okay.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wir sind jetzt über eine weitere Brücke gegangen, nämlich über die vom Mühlengraben und sind so ein bisschen abseits zum Café del Sol, weil an dieser Straße, es ist so laut, man versteht sein eigenes Wort nicht. Kannst du was über diesen Mühlengraben sagen? Das Wasser, was so im Sommer so stinkt?
Ja, das ist eben der Mühlengraben. Und der ist Mühlengraben, weil hier an der Stelle eine Mühle stand bis 1911. Und zwar die Mühle des Hauses Witten. Die Bevölkerung in Witten war klein, aber sie wuchs. Und dann ist auch schon sehr früh im 14. Jahrhundert sind 2 Mühlen in Witten errichtet worden, um die Bevölkerung mit Mehl versorgen zu können. Das war so geregelt, dass die Bauern gezwungen waren, ihr Getreide zu einer bestimmten Mühle zu bringen. Und hier zu der Mühle an der Ruhrstraße mussten die Bauern, die zu Haus Witten gehörten, ihr Getreide hinbringen. Mühlen standen in der Regel außerhalb der Ortschaften. Müller war ein verfemter Beruf, weil außerhalb der Ortschaften gab es keine soziale Kontrolle. Es war nachts stockfinster, es gab ja keine Straßenbeleuchtung oder so etwas. Und man wusste im Dorf nie, was draußen an der Mühle so passiert. Und Müller hatten außerdem eine eminent wichtige Funktion. Nur sie konnten das Getreide mahlen, zu Mehl mahlen, was dann für die Ernährung der Bevölkerung unabdinglich war. Und die haben beschissen auf Teufel komm raus, dafür waren die Müller bekannt. Wenn du nicht daneben stehen geblieben bist, wenn dein Sack Getreide oben reingeschüttet wurde
in
die
Mühle, haben sie sich was abgezwackt.
Haben sie sich mehr abgezweigt, als sie durften. Die Müller pachteten das Recht, eine Mühle zu betreiben von dem Grundherrn, also von Haus Witten in dem Fall, mussten dafür so und so viel Taler pro Jahr entrichten. Und das holten sie sich dadurch zurück, dass sie von jedem Sack Getreide, den sie gemahlen haben, einen kleinen Anteil zurückbehielten und das konnten sie auf ihre eigenen Kosten dann weiterverwerten oder zu ihrem eigenen Vorteil weiterverwerten.
War die Mühle denn da drüben, da wo jetzt dieses Haus steht, wo der Bach noch durchfließt oder war die hier auf der Seite vom Café del Sol?
Ich denke, wir stehen genau da, also gegenüber der Hausnummer 94, wo sich das Mühlengebäude befand. Mühlen wurden damals immer noch mit Wasser betrieben. Das war eine Wassermühle. Wo kam das Wasser her? Dafür hat man einen Graben gegraben, den Mühlengraben. Das heißt, das war ein alter Arm der Ruhr. Die Ruhr hat ihren Lauf im Laufe der Jahrhunderte verändert. Das, was wir heute Mühlengraben nennen, war irgendwie so ein Altarm. Und die Herren von Haus Witten haben ihre Bauern dazu gezwungen, diesen Graben auszuheben, den Modder da rauszuholen. Das nannte man Entmoddern. Das musste auch regelmäßig geschehen, damit das Wasser immer ungehindert durch den Mühlengraben zur Wassermühle floss.
Geschieht das immer noch oder moddert der jetzt langsam zu?
Keine Ahnung. Ich hab,
weil es stinkt immer im Sommer so
hier.
Ich
glaube nicht, dass der noch großartig ausgebaggert wird. Die Kornmühle, die Getreidemühle, ist im Laufe der Zeit ergänzt worden. Im 17. Jahrhundert wurde hier eine Papiermühle und eine Ölmühle hinzugefügt. Das war alles aneinander gebaut. Das war derselbe Bach, also der Mühlenbach, der da durchfloss und der die Mühlen betrieb. Hier wurde also Papier hergestellt, gutes Papier, wie man hört. Und dieses Papier ist auch ein Zeichen dafür, frühen Know-how-Transfer von Holland hier zu uns nach Witten. Papier wird ja unter anderem aus Lumpen hergestellt, also wegen des Zellstoffs. Und die Lumpen mussten gesammelt und dann zerkleinert werden. Und das hat man ab 1705 maschinell betrieben mit einer Maschine, die in Holland erfunden worden wurde. Und eine der ersten Maschinen dieser Art, die wurde dann hier in Witten aufgestellt. Lumpen waren Altkleider, die man nicht mehr tragen konnte. Das ist das, was man in noch viel schlechterer Verfassung heute in die Altkleidersammlung gibt. Es waren Klamotten, die man einfach nicht mehr brauchen konnte. Also alte Bettwäsche, irgendwelche Hosen oder was weiß ich.
Fünfmal gestopfte Socken.
Etwas, was für den alltäglichen Gebrauch nicht mehr geeignet war, was fadenscheinig war, was man nicht mehr brauchte.
Wie lange hat die Mühle hier gestanden? Weil seit ich in Witten bin, war hier immer dieses gelbe Teppichland. Vorher war da noch was anderes oder war nur Mühle?
Alles, was zu Haus Witten gehörte, ist ja 1790 von der Unternehmerfamilie Lohmann erst gepachtet und 1815 gekauft wurde. Die Mühle gehörte zu Haus Witten, damit gehörte auch das zur Familie Lohmann. Die Mühle ist dann insgesamt bis 1911 in Betrieb gewesen. Die Öl- und die Papiermühle sind schon vorher dicht gemacht worden. In dem Gebäude wurden dann frühe Versuche zur Stahlherstellung gestartet. Und später war dann hier ein Blechwalzwerk, das Blechwalzwerk von Bret und Co. hieß das. Alfred Bret und Co., glaube ich, ABC. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das war so ein grau gestrichener Gebäudekomplex. Und das war der alte Mühlenkomplex aus dem 18. Jahrhundert. Da wurden Spaten hergestellt. Heute ist das die Firma Idealspaten. Die gibt es noch in Herdecke oder in Volmerstein. Die haben von hier aus das ganze Deutsche Reich mit Spaten versorgt.
Für Schützengräben.
Unter anderem auch den Reichsarbeitsdienst. Du kennst vielleicht die Fotos aus der Nazizeit, wo so Bataillone von Arbeitern des Reichsarbeitsdienstes mit geschultertem Spaten zum Autobahnbau geführt werden. Und diese Spaten kamen oft aus Witten. Und auch die Wehrmacht war mit Spaten aus Witten unterwegs. Dieses Werk hat bis, irgendwann bis vor 25 Jahren oder so war das hier ansässig. Dann hat Teppichland die Gebäude übernommen. Und
das war noch das alte Gebäude, was dann nur gelb angestrichen wurde.
Das war das alte, gelb gestrichene Gebäude, bisschen aufgehübscht.
Und das ist jetzt so ungefähr 10 Jahre her, dass das weggemacht wurde und das Café del Sol hier hingekommen ist.
Die Stadt Witten hat sich überlegt damals, wie kriegen wir die Ruhr näher an die Stadt. Die einzige Verbindung zwischen der Ruhr oder der Ruhrbrücke hier und der Innenstadt ist ja die Ruhrstraße und die ist eine absolute Zumutung in jeder Hinsicht. Und wie kann man das jetzt so machen, dass die Stadt gewissermaßen näher an den Fluss rückt? Und dann haben sie gedacht, wir machen hier eine schicke Bebauung hin, damit hier mehr Leute hinkommen und damit die Lücke zwischen der Innenstadt und der Ruhr geschlossen wird. Viele Leute wollten hier einen Aldi oder sowas ansiedeln, einen Discounter. Und die Stadt hat dann durchgesetzt, dass das nicht kommt. Und dann hat Café del Sol den Zuschlag gewonnen. Und
ja,
man
hat
sieht
so
ja
Medium
das
geklappt.
Elend, das daraus geworden ist.
Ja.
Also die Baulücke zwischen Innenstadt und Ruhr ist auf diese Weise bestimmt nicht zu schließen. Und das stinkt hier natürlich so, weil der Wasserstand im Mühlengraben im Laufe des Jahres, wenn es wenig regnet, sinkt. Und dann liegt der Modder bloß und die Sonne trocknet den. Also wenn man hier im Sommer mal ist bei Café del Sol, dann riecht man es sehr gut.
Noch eine Sache, als das hier abgerissen und das Café del Sol entstehen sollte, gab es einen Stopp der Baustelle, weil irgendwelche Öltanks gefunden worden sind auf diesem Gelände. Hatte das was mit der Ölmühle zu tun oder waren
nein,
hässliche Erdöltanks, die
das
für das Werk
einfach,
gebraucht wurden?
Das waren Heizungstanks oder irgendwie sowas. Das hatte mit der Ölmühle nichts zu tun.
Okay, dann haben wir das
hier
auch
geklärt.
Hier
gibt es noch verschiedene andere industrielle Relikte, zum Beispiel da vorne an der Kreuzung, wo die rote Ampel ist. Da ist vor ein paar Jahren Schaden an dem Entwässerungsstollen der Zeche Franziska aufgetreten. Da war ewig lange doch die Ruhr Ruhrstraße gesperrt war, eine Baustelle, vielleicht erinnerst du dich, in 10 Meter Tiefe oder so, war die Ableitung des Grundwassers aus den ehemaligen Zechen kaputt und das Wasser floss ins Erdreich und da mussten sie da was reparieren. Man kann sagen, dass die Ecke, wo wir hier stehen, das ist quasi das frühindustrielle Zentrum Wittens gewesen. Die Mühle ist sowieso insgesamt gesehen die Urform der Fabrik, die Urform der Maschine. Man nannte in früheren Zeiten jede Fabrik auch die Mühlenkunst.
Ja, dann gehen wir jetzt dahin, wo die Familie Lohmann das Herz der Wittener Industrie
auch fast. Erstmal bleiben wir da vorne an der Kreuzung stehen.
Das ist aber so laut.
Ja, da kann ich nichts zu.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
So, noch ein Stückchen weiter Richtung Stadt. Am Bahndamm stand ein Sauerampfer, fällt mir jetzt gerade ein. Wir stehen mitten an dieser schönen Sandsteinwand, riesig hoch oben drauf, die S-Bahn und die Regionalbahn fahren.
Ja, wir stehen vor allen Dingen, da sage ich gleich was zu, wir stehen vor allen Dingen an der Kreuzung Wetterstraße, Gasstraße, Ruhrstraße, wie man vielleicht im Hintergrund hört. Die heutige Ruhrstraße gibt es noch gar nicht so lange. Die ist jetzt ungefähr 220, 225 Jahre alt. Die wurde 1799 bis 1801 gebaut. Vorher führte der Weg vom Krängeldanz aus die Hauptstraße runter. Sprich, dann ging das ja in die Ruhrstraße über. Und dann zweigte der Weg ab in die Gasstraße. Und das Stückchen
von Gasstraße. Das ist heute nur noch ein Schleichweg.
Ja, von Gasstraße bis Ruhrbrücke gab es nicht. Und dieser Straßenzug wurde 1801 erst sozusagen dem Verkehr freigegeben auf private Initiative des Grundherrn von Haus Witten. Der suchte nämlich einen besseren Weg, um seine Kohlen absetzen zu können. Und dafür wurde der Straßenzug Hauptstraße Ruhrstraße ausgebaut. Und irgendwann wurde diese Straße in zwei Straßen zerteilt. Also der obere Teil heißt Hauptstraße, der untere Teil heißt Ruhrstraße. Weil das aber eine Privatstraße war, musste man tatsächlich Zoll zahlen, Wegezoll. Und es gab zwei Zollstationen. Eine war auf der Hauptstraße, ungefähr da, wo der runde Kiosk ist, der Helpkiosk.
Also das Eck vom Breddeviertel?
Ja, eine Zollschranke war hier vorne vor Haus Witten. Ne? Und wer da durch wollte, musste zahlen. Deshalb hieß die Straße auch Zollstraße. Die Wetterstraße, an deren Beginn wir stehen, war eine Aktienstraße. Das heißt, die Stadt Witten und die Stadt Wetter haben sich zusammengetan, eine Aktiengesellschaft gegründet, um eine gute Verbindung zwischen diesen beiden Orten zu schaffen. Und auch die kostete natürlich Geld, weil es eine private Straße war. 1844 wurde die Wetterstraße gebaut. Die wurde aber als Chaussee errichtet, also als überörtliche Straße. Und die wurde 1912 kommunalisiert, seitdem ist ihre Benutzung kostenlos. Die Ruhrstraße wurde 1865 kommunalisiert, also ein bisschen früher. Und seitdem mussten die Wittener auch kein Geld mehr zahlen, wenn sie von der Hauptstraße zur Ruhr gehen wollten.
Zu Fuß musste man auch Zoll zahlen?
Ja, sicher. Passieren hieß es nicht, mit Fahrzeug, egal wie. Also auch wenn du rückwärts angekommen bist oder gekrochen bist, kostete Geld. Das heißt, für die Leute, die aus Bommern zur Zwiebelkirmes wollten, wir mussten erstmal Geld zahlen, um über die Ruhr zu kommen. Dann mussten sie vor Haus Witten an der Zollschranke vorbei und Geld zahlen. Das war ein teures Vergnügen. Die vierte Straße an dieser Kreuzung ist die Gasstraße. Die heißt natürlich Gasstraße, weil sie am Gaswerk lag. Das erste Wittener Gaswerk wurde auf dem Gelände des heutigen Edelstahlwerks errichtet. Auch eine private Initiative. Aber Witten gehörte tatsächlich zu den ersten Städten in Preußen, die so ein Gaswerk hatten. Gas war eminent wichtig. 1857 wurde das Gaswerk in Betrieb genommen, denn bis dahin waren die Städte komplett dunkel nach Sonnenuntergang. Es war natürlich einmal gefährlich für die Menschen, also Diebe, Mörder, keine Ahnung, wer sich da alles rumgetrieben hat, hatten ein relativ leichtes Spiel. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wenn man was Unerlaubtes tun wollte, war sehr gering. Die Leute hatten dann Laternen dabei, aber das hat ja nicht viel geholfen. Gaslicht war sicherer als Petroleum und auch preiswerter. Und das konnte man auch gut in die Wohnungen leiten. Ein Gaslicht erhellte dann den Wohnraum. Vor allen Dingen aber ermöglichte Gaslicht Straßenlaternen. Die Wittener Verwaltungsberichte verzeichnen penibel, wie viele Gaslaternen, Straßenlaternen in jedem Jahr errichtet wurden.
Das und die mussten alle einzeln angezündet
alle
werden?
Alle einzeln angezündet.
Hatten wir einen Nachtwächter in Witten?
Ja, natürlich.
Natürlich. Erzähl.
Da weiß ich nichts weiter drüber, außer dass wir ihn hatten. Ich weiß nicht, wie er hieß und wie lange. Ich kann mich eher daran erinnern, in meiner Kindheit kam der Mann, der die Gaslaternen in der Pferderbachstraße anzündete, jeden Abend vorbei. Wann er sie ausschaltete, weiß ich nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich habe ich da noch geschlafen. Ja, aber die Straßenbeleuchtung ermöglichte überhaupt erst urbanes Leben. Man konnte abends sicher in die Kneipe gehen. Man konnte auch als Frau halbwegs sicher abends noch unterwegs sein, Freunde besuchen oder was weiß ich. Keine Ahnung, ob Frauen in Wirtshäuser gegangen sind, 1865.
Eher nicht. Aber vielleicht haben sie ihre Tochter besucht, um auf die Enkelkinder aufzupassen.
Kann sein, ich weiß es nicht. 1872 wurde das private Gaswerk kommunalisiert und wurde dann Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, ähnlich wie Wasser und Strom. Also man nannte das Kommunalsozialismus, eine sehr, sehr positive Entwicklung in Deutschland, von der wir heute noch sehr profitieren, aller Versuche der EU zur Privatisierung von Wasser und so weiter zum Trotz. Ja, das zu dieser Kreuzung. Aber wo wir gerade stehen, kann ich auch was zu deiner Frage nach der Wand sagen vom Bahndamm.
Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Wand.
Ja, die ist aus Ruhrsandstein gebaut, also mit Sandstein, der hier aus den lokalen Steinbrüchen stammt. Vielleicht aus dem nächstgelegenen Steinbruch ein Stückchen Ruhr aufwärts. Steinbruch Raun ist das, glaube ich. Diese Bahnlinie war ursprünglich die Verbindung von Wuppertal über Witten nach Dortmund. Ein Anschluss an Bochum war nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, ob die Bochumer das ärgert, aber Witten hatte schon jahrzehntelang Bahnanschluss, als Bochum noch fern des Bahnverkehrs lag. Wir waren auf der Brücke im 14. Jahrhundert, also 1337 mit der ersten Brücke. Dann waren wir an der Schifffahrt bei Voss und dem Brotbackversuch. Das war so um 1790. Dann haben wir uns das Mühlenzentrum angeguckt. Das war dann wieder zurück weiter ins Mittelalter. Und jetzt hier waren wir 1848.
Bevor wir jetzt die Bahnlinie unterqueren und in den oberen Teil von Witten gehen, zum Haus Witten und zur Villa Lohmann, beenden wir diese zweite Episode der dritten Staffel und freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss, Ralf.
Tschüss, Kerstin. Bis bald.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.